Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, Radio Horeb macht keine Parteipolitik, aber sie betrachtet Zeitereignisse aus christlich-katholischer Sicht. Und das ist unser gutes Recht in einer Demokratie, in der es ja auch darauf ankommt, dass jeder seine Sicht einbringt und sie zur Diskussion zur Disposition stellt. Ich nehme mit Staunen zur Kenntnis, dass sich Positionen formieren und sogar nach meiner Einschätzung ändern. Sigmar Gabriel zitiert den alten Satz von Gerhard Schröder wörtlich: Ich glaube, dass der alte Satz von Gerhard Schröder, kriminelle Ausländer haben in Deutschland nichts zu suchen, dass der natürlich richtig ist. Das hat er gesagt, als er am vergangenen Wochenende in Kuba unterwegs war. Sarah Wagenknecht von den Linken sagt: Wer das Gastrecht missbraucht, der kann es auch verlieren. Das sind neue, zumindest für mich ungewohnte Töne aus dieser Richtung. Horst Seehofer jetzt auch kürzlich wieder: Die Sorgen der Menschen sind vielfältig. Die Polarisierung nimmt in besorgniserregendem Ausmaß zu. Und das ist sicher richtig und das ist gefährlich für unsere Gesellschaft, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Polarisierungen in dieser Weise stattfinden, dass sie nicht mehr Ausdruck einer gesunden Spannung sind, sondern zentrifugale Kräfte, die an der Einheit zerren. Warum hat man lange das Problem auch mit Straftaten von Migranten, von Asylsuchenden ausgeklammert, nicht in der entsprechenden Weise gewichtet? Auch da haben etliche Journalisten, ich habe mehrere Zeitungen gelesen, sehr ehrlich zugegeben, dass sie es deshalb nicht getan haben, weil sie den Rechtspopulisten kein Wasser auf ihre Mühlen liefern wollten. Und das ist auch verständlich und richtig. Denn das wird ja, wir sehen das ja beim Wahlverhalten vieler europäischen Nationen, dann auch dazu führen, dass diese Parteien, die meistens sehr demokratiefeindlich sind, entsprechenden Zulauf bekommen. Schon vor längeren Jahren habe ich mit zwei Polizisten, die bei uns im Balderschwang waren und in der Zollfahndung tätig sind, dieses Thema erörtert und sie haben gesagt, fast alle Straftaten, die in ihrem Bereich begangen werden, geschehen von Menschen mit Migrationshintergrund. Und warum das nicht entsprechend bekannt wird? Ja, wenn man dann sofort als islamophob bezeichnet wird. Liebe Zuhörer unseres Radios, wenn man Wahrheiten nicht mehr ansprechen darf und sie verdrängt, dann wird die Situation nur noch schwieriger. Und da halte ich es durchaus mit dem alten Nietzsche: Verdrängte Wahrheiten werden giftig. Das heißt, sie kommen in unguter, schlechter Weise wieder zurück. Sie verschwinden nicht einfach, sondern ihr Platz wird neu, anders, aber schlechter besetzt. Ich denke jetzt zum Beispiel aus dem eigenen Bereich der Kirche in den 80er Jahren, als ich Theologie studiert habe, da hat man über die Engel so gut wie gar nichts gesprochen. Einzelne Theologen sprachen von metaphysischen Fledermäusen. Das hat man dann bitter bezahlen müssen bis auf den heutigen Tag. Wenn Sie in Buchhandlungen gehen und dort nachschauen, dann werden Sie viel esoterische Literatur finden, besonders auch mit Engeln und Engelnamen und wie man die in Anspruch nehmen kann, damit man selbst geheilt wird, damit man höhere Erkenntnisse bekommt. Also Esoterik pur. Das ist unsere Schuld, liebe Zuhörer. Das ist ein Versäumnis unserer Kirche. Ich verfolge ja die Verkündigung unserer Kirche und ich kann seit Jahrzehnten nicht feststellen, dass die Engel in irgendeiner Weise auch in einem Hirtenbrief eines Bischofs thematisiert worden wären. Das sind Chiffren für gehalten werden, also sie werden ihrer personalen Existenz beraubt. Ein anderes Beispiel ist, in früheren Jahrzehnten hat es Lehrstühle gegeben für Askese und Mystik. Die haben wir dann abgeschafft, aber es ist nichts Adäquates an ihre Stelle getreten. Oder es wird nur noch sehr selten in bestimmten Vorlesungen aufgegriffen. Ich habe 6 Jahre Theologie studiert, 3 Jahre promoviert. Ich habe von Mystik in diesem Sinn gar nichts mitbekommen. Das haben wir damit bezahlt, dass fernöstliche Meditationsmethoden und fernöstliche Mystik in breiter Front sich bei uns breit gemacht haben. Weil wir auf diesem Gebiet, die wir so reich wären, ich lese gerade Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila, die wir so viel zu bieten hätten, das einfach nicht mehr aufgegriffen haben. Aber der Platz bleibt nicht leer, er wird in unguter Weise besetzt. Ich möchte nicht alles, was aus Fernost jetzt kommt, pauschal verurteilen. Es gibt Meditationsübungen, es gibt Entspannungsübungen, die durchaus ihren Sinn haben können. Die Antwort kann nur differenziert sein, hat Karl Rahner gesagt. Das gilt auch hier. Aber teilweise habe ich es auch bei manchen Leuten erlebt, dass es richtig gefährlich ist, dass sie meinten, sie mussten Bewusstseinslehrung machen und dann es in einer Psychose ausgeartet hat. Verdrängte Wahrheiten werden giftig. Und deshalb müssen unangenehme Wahrheiten angesprochen werden. Und das hat auch mit der Migration und Straftaten von Asylsuchern, Asylbewerbern und Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Sie kommen aus völlig anderen Kulturkreisen und die Sicht auf die Frau ist etwa eine ganz andere. Ich war nicht weniger erstaunt als vorgestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel von Samuel Schirmbeck erschienen ist. Das ist der Mann, der Autor und Filmemacher ist. 1991 baute das ARD-Studio Nordafrika in Algier auf und berichtete bis zu seiner Rückkehr 2001 als Korrespondent der ARD über Algerien. Also ein Mann, der sich auskennt, der vor Ort war. Und er kommentiert das so. Was in der Silvesternacht in Köln passierte, passiert jetzt in diesem Moment und wie selbstverständlich am helllichten Tag 100.000-fach in Nordafrika und in der arabischen Welt. Frauen werden sexuell belästigt, gedemütigt und so sie es wagen, sich den Übergriffen zu widersetzen, als Schlampen und Huren beschimpft. Die ägyptische Schriftstellerin, Feministin Mona El-Tahawi hat dieses Phänomen und seine Ursachen am 2. Mai 2012 in der französischen Zeitung Le Monde beschrieben. Die Männer der arabischen Welt hassen uns. Es muss endlich mal gesagt werden. Die Frauen der ganzen Welt haben Probleme. Stimmt. Die Vereinigten Staaten haben noch keine Frau zur Präsidentin gewählt. Und richtig, in vielen westlichen Ländern, ich lebe in einem von ihnen, werden Frauen weiterhin wie Objekte behandelt. Das ist im Allgemeinen der Punkt, an dem das Gespräch beendet wird, wenn sie versuchen, über die Gründe zu diskutieren, aus denen die arabischen Gesellschaften die Frauen hassen. Nennen Sie mir den Namen arabischer Länder und ich werde Ihnen eine Litanei an Beispielen für den schlimmen Umgang, es ist tausendmal schlimmer als Sie denken, mit Frauen rezitieren, der von einer giftigen Mischung aus Kultur und Religion angefacht wird, mit der sich anscheinend nur wenige auseinandersetzen wollen, aus Angst, der Blasphemie beschuldigt zu werden oder zu schockieren. Zitat Ende. Schon warnte, so weiter in diesem Artikel, der Beauftragte der türkischen Religionsbehörde DİTİB für den interreligiösen Dialog in Deutschland vor einer Kulturalisierung von Verbrechen, das war ein Zitat, und die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador befand, beim Oktoberfest in München und beim Kölner Karneval kommt es gehäuft vor, dass stark alkoholisierte Männer Frauen sexuell bedrängen und belästigen. Das wird dann gern als Kollateralschaden dieser Veranstaltungen abgetan. Es gibt keinen Unterschied zwischen der einen sexuellen Gewalt und der anderen. Und da fragt Samuel Schirmbeck wirklich nicht. Der Unterschied liegt darin, dass die sexuelle Gewalt in Nordafrika und im Nahen Osten zum Alltag gehört. Und dass in dieser Hinsicht dort permanent Oktoberfest und Karneval ist, denen sich keine Frau entziehen kann, indem sie diese Veranstaltungen meidet. Die Gewalt beginnt direkt vor der Haustür auf der Straße. Und dann schreibt er am Schluss seines Aufsatzes, dass im Interesse des Islams dieser kritikfähig werden muss. Es ist ja nicht einfach nur alles schlecht in dieser Region. Es sind ja unglaubliche Werte, die dort geschaffen worden sind. Denken Sie an die Literatur, denken Sie an die Kunst, denken Sie an die Baudenkmäler, an die Mathematik, an all das, was in der Geschichte geleistet worden ist. Und ich rate jedem von Navid Kerami, die Rede anzuhören, die er bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels gehalten hat. Das ist sehr differenziert, was dort im Nahen Osten geschehen ist, dass da unglaubliche kulturelle Blüten vom Islam auch hervorgebracht worden sind und dass aber der islamische Staat ganz wörtlich verstanden mit dem Bulldozer darüber fährt und das alles zerstört. Und dass nach diesen Gewaltexzessen gegenüber Menschen, gegenüber Denkmälern, eine Welt vernichtet wird, die kulturelle Höchstleistungen hervorgebracht hat. Und deshalb muss, so Kerami auch, gerade im Namen des Islam Widerspruch erhoben werden. Um eben nicht alles zu pauschalisieren. Das ist das Nordafrika, aus dem auch einige der Kölner Täter kommen. Viele der Phänomene sind mehr oder weniger auch in den hiesigen muslimischen Gemeinschaften zu beobachten. Eines existiert schon lange. Das Zitat Erwecken von Schuldgefühlen bei den progressiven Eliten und deren Denunzierung als Islamophobe. Zitat Ende von Daoud zitiert. Besonders durch die Islamverbände Linke und Grüne. Deshalb dürfen wir uns nicht mehr ins Boxhorn jagen lassen, denn es sind Muslime selbst, muslimische Freiheitssucher, die genauso wenig islamophob sind wie wir, wenn sie einem frauenfremden und gedankenfeindlichen Islam die Leviten lesen, statt sich ihm zu unterwerfen. Und da wird man halt auch nicht daran vorbeikommen, dass man den Koran mal selber liest. Mark A. Gabriel, das ist ein Pseudonym, hat schon vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, was der Koran wirklich über das Christentum, Gewalt und die Ziele des Dschihad lehrt. Es ist bei unserer Homepage dann ausgewiesen. Dort können Sie dann die Literaturquelle einsehen. Er hat mit 12 Jahren den Koran auswendig aufsagen können, und das ist ein ziemlich dickes Buch. Er war von 6000 Studenten an der berühmten, der wichtigsten Universität in der islamischen Welt, der Al-Azhar-Universität, der zweitbeste, und er war Professor für die Geschichte des Islam. Und er hat in diesem Buch Islam und Terrorismus einiges auch aufgeschrieben, was hinsichtlich der Frauen gilt. Erstens, ein muslimischer Mann kann gleichzeitig mit 4 Frauen verheiratet sein, aber eine muslimische Frau kann nur mit einem Mann verheiratet sein. Nehmt euch als Frauen, Sure 4,3, was euch gut erscheint, 2, 3 oder 4. Das Problem ist, dass das auch dann vom Koran sanktioniert ist und der als die letzte Offenbarung betrachtet wird, an dem nichts, aber auch gar nichts in Frage gestellt oder gerüttelt werden kann. Das ist das Problem. Nur Männer haben das Recht, die Scheidung zu beantragen, Frauen aber nicht. Sure 2, Vers 229. Frauen erben nur die Hälfte von dem, was Männer erben. Sure 4, Vers 11. Frauen dürfen nicht als Imame dienen. Es ist ihnen nicht erlaubt, in Gegenwart von Männern vorzubeten. Nach Sure 4, 34 ist der Mann der Frau grundsätzlich übergeordnet. Wörtlich heißt es, die Männer stehen über der Frau, weil Gott sie besonders ausgezeichnet hat. Sure 2, Vers 228, die Männer stehen eine Stufe über ihnen. Also von Gleichwertigkeit überhaupt gar keine Rede, sondern es wird dezidiert gesagt, dass sie über ihnen stehen. Fünftens, eine Frau darf zu Hause nicht die Tür öffnen, wenn ihr Mann nicht da ist, selbst wenn ihr Bruder oder ein anderer Verwandter vor der Tür steht. Das wird aus Sure 33, Vers 53 abgeleitet, wo Mohammed Anweisungen für Leute gibt, die sein Haus besuchen. Er sagt, wenn er nicht zu Hause sei, sollten Besucher durch einen Vorhang mit seinen Frauen sprechen. Sure 33, Vers 33, Frauen sollen in ihren Häusern bleiben. Viele muslimische Frauen dürfen ohne Erlaubnis ihrer Väter und Ehemänner nicht reisen. Siebtens, wenn eine Frau den sexuellen Verkehr mit ihrem Mann verweigert, ist es dem Mann erlaubt, sie körperlich zu züchtigen, bis sie sich unterwirft. Sure 4, Vers 34. Wenn ein Mann im Dschihad stirbt, kommt er in den Himmel und Allah belohnt ihn mit unvorstellbarer Manneskraft, sodass er in der ersten Nacht mit 70 Jungfrauen schlafen kann. Was passiert, wenn eine Frau im Dschihad stirbt? Was ist ihre Belohnung? So fragt jetzt Mark A. Gabriel, darf sie dann eine von den 70 sein? Das sind einfach die Fragen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich stellen und denen man sich stellen muss. Und es geht mir nicht jetzt darum, eine Diskussion anzufachen, was richtiger, was besser ist, sondern dass das hier so steht und dass das natürlich dann auch ein bestimmtes Verhalten evoziert und nach sich führt. Und darüber muss man sprechen. Und um nichts mehr als das geht es mir.